Wer meditiert, verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Wie würdest du jemanden erklären, der diese Art zu denken hat oder diese Perspektive, warum es genau das Gegenteil ist?
Ich würde erstmal sagen, das kann tatsächlich so sein. Also es gibt Spiritual Bypassing, also wie ich die Augen verschließen kann vor Dingen, die wirklich da sind, entweder in der äußeren Welt oder auch in meiner psychoemotionalen Struktur durch Trauma etc. Und nur irgendwelches Licht visualisiere oder irgendwelche Dinge mache, die mich gut fühlen lassen. Ja. So als würde ich Dinge schön spielen, ja, anstatt einfach meine innere Arbeit zu machen. Das kann also sehr wohl so sein, Spiritual Bypassing. Und grundsätzlich würde ich jedoch so antworten, dass ich so viel in der äußeren Welt bin und wir alle sind doch 80, 90, 99% mit dieser äußeren Welt, mit der sozialen Welt, mit der physischen Welt verknüpft und verbunden und beschäftigt die ganze Zeit.
Nico, mein guter Freund und Mitgründer von Wevolve, meditiert mittlerweile seit 20 Jahren täglich, hat an Retreats verschiedener Traditionen teilgenommen und erst gerade 3 Wochen in Stille verbracht. Und dennoch sagt er, dass er nicht einmal 1% von Meditation für sich erschlossen hat. Woher diese Demut kommt, welche neuen Erfahrungen er im Januar gemacht hat und warum er eigentlich meditiert, erzählt er in unserem Check-in. Die Folge richtet sich vor allem an alle, die sich tiefer mit Meditation, tibetischem Buddhismus und der Verbindung zu unseren Träumen beschäftigen möchten. Für alle, die sowohl Lust auf wissenschaftliche Erklärungen als auch auf philosophische, funky Antworten auf einige der großen Fragen des Lebens haben. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Wie geht's dir an diesem noch sehr frühen Dienstagmorgen?
Ich fühle mich so ein bisschen wie von einer Dampfwalze überrollt, wie es so heißt. Ich hatte so eine ganz herausfordernde Nacht, wo ich ganz viel wach lag und dann war das eine Nasenloch verstopft und dann das andere und von einer Seite auf die andere gewälzt. Ich habe das Gefühl, manchmal lege ich mich auf den Rückenschlaf ein und wach fast genauso auf. Diese Nacht gar nicht. Ja, also bin noch so ein bisschen matschig und am Ankommen und werde deshalb diese Zeit, die wir zusammen haben, als den Anker ins Jetzt nutzen und versuchen, mich präsent hier rein zu entspannen in unseren Austausch. Ja. Wie kommst du denn hier an, Daniel?
Sehr schön. Tatsächlich ähnlich. Jetzt gerade geht es mir richtig gut. Ich bin präsent. Ich habe total Lust, ganz viel Vorfreude gespürt auf dem Weg hierhin beim Einrichten des Raums und habe aber auch ziemlich schlecht geschlafen. Und wir beide haben uns ja sehr lange nicht gesehen. Ich glaube 5 Wochen. Aber gestern Abend haben wir uns getroffen auf dem Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin. Und da haben wir sehr viel über Träume gesprochen. Das war ja auch eine Folge, die wir zusammen gemacht haben, vor einem halben Jahr, glaube ich. Und ich habe gemerkt, dass ich heute Nacht im Bett lag und ich weiß immer, oder wusste die ganze Zeit nicht, schlafe ich jetzt, bin ich jetzt wach, träume ich jetzt. Das war so, ich lag einfach nur so im Halbschlaf die ganze Zeit da. Kamen auch viele Momente aus unserem Gespräch wieder. Und hatte heute Morgen das Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht geschlafen. Und dann ist es aber schön zu sehen, ich habe ja meine Morgenroutine, meine Praxis, jeden Morgen eine Stunde. Und wie ich dann in dieser Praxis durch Körperarbeit, Yoga, aber auch durch Meditation immer mehr ankomme im Tag, im Körper und dann irgendwann die Augen aufmache und da bin. Und sowas heute auch. Das heißt, diese Stunde morgens meditieren, egal wie die Nacht war, danach bin ich einfach präsent. Wir haben uns vorgenommen, für die Folge heute mit ganz viel Offenheit reinzugehen, also zu gucken, worüber wir sprechen wollen, was für Themen da sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch richtig viel erlebt. Du warst 3,5 Wochen in Stille und ich habe bei einem Work and Travel mitgemacht mit meiner Frau in Griechenland. Das heißt, im Januar waren wir beide nicht in Berlin, haben ganz viele Abenteuer erlebt. Und wir haben uns überlegt, dass wir 2 Folgen heute aufnehmen, nämlich eine Folge, wo es mehr um deine Erfahrungen geht und eine Folge, wo wir ein bisschen mehr darüber sprechen, was bei mir passiert ist. Und ich bin total neugierig von dir zu hören, wie deine Zeit war. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen, oder?
Ja, und wir haben uns ja auch erst wenig ausgetauscht. Wir haben alles aufgehalten in unseren persönlichen Check-ins, Telefonaten, die wir hatten, kurz mal zwischendurch. Und seitdem gesagt, lass uns warten, bis heute.
Vielleicht magst du mal, bevor du darüber sprichst, was du so erfahren hast, einmal so den Rahmen skizzieren. Wo warst du im Januar und warum?
In mir, in meinem Körper, in meinen Gedanken. Und äußerlich war ich in Österreich, so 2 Stunden von Wien, in einem buddhistischen Dharma-Zentrum. Tibetischer Buddhismus, aber sehr offen, nicht eingegrenzt auf eine spezifische tibetische Linie. Und habe mich da eingecheckt für 3,5 Wochen, um ein persönliches Retreat zu machen. Also es war kein geleitetes Gruppenretreat, kein Seminar, sondern ich war alleine da, beziehungsweise es waren noch andere um mich herum, dazu werde ich noch kommen. Ich hatte mein eigenes Zimmer und hatte keinen Stundenplan. Das heißt, ich konnte meinen Tag gestalten, wie ich wollte.
Ja.
Ja.
Das finde ich erstmal schon mal spannend, weil die Solo-Retreats, von denen du mir bisher erzählt hast und die ich von anderen Leuten kenne, zum Beispiel Vipassana, die leben ja auch sehr davon, dass es eine ganz klare Vorgabe gibt. Dann steht man auf, dann gibt es die Meditation, dann ist die Mittagspause und man kann sich so in diesen Ablauf rein entspannen und gleichzeitig macht man aber auch Dinge, auch wenn man gerade vielleicht keine Lust drauf hat. Wenn ich zum Beispiel gerade keine Lust habe, irgendwie in der Stille zu sitzen, sondern möchte lieber spazieren gehen, sitze ich trotzdem in der Stille. Und das heißt, für dich war das jetzt auch eine neue Erfahrung, ein Solo-Retreat auf die Art und Weise zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall auch auf eine Art und Weise, wo ich nicht so krass diszipliniert war. Also ich bin nicht um 4 oder 5 aufgestanden, um erstmal 2 Stunden zu meditieren, bevor die Sonne aufging. Ja. Ich hatte schon meinen Tagesablauf, der sich so nach einer Woche herauskristallisiert hat, der immer gleich oder sehr ähnlich war, an den ich mich schon gehalten habe.
Ja.
Aber es ist nicht so wie bei irgendeinem geleiteten Retreat, wo du gerade 2 Stunden gesessen hast, 5 Minuten Pause machst, dann nochmal 2 Stunden sitzt und dein Rücken tut weh. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt einfach spazieren oder mache eine Runde Yoga Nidra oder so. Es war sehr viel entspannter.
Ja. Warum hast du es gemacht?
Ich brauchte einfach Zeit, um einmal tief nach innen zu gehen, zu spüren, das Jahr zu reflektieren, mich auszurichten für das neue Jahr.
Ja.
Und wie du weißt, ich habe einfach ein enormes Bedürfnis zu lernen und zu verstehen, tiefe Fragen zu stellen, tief zu spüren, wer bin ich, was ist dieses Leben, was ist meine Aufgabe, meine Rolle, gibt es dieses Ich und so weiter. Und da ist es hilfreich, rauszugehen. Ja, rauszugehen aus all dem Input, all den YouTube-Schnipseln und all dem Verkehr und all den Diskussionen und all diesem Input, den ich den gesamten Tag erfahre, der mich mehr auf so einer operativen Ebene sein lässt.
Ja.
Ja. Also wie dieses Bild mit der Schneekugel. Ja, es ist immer irgendwas. Irgendjemand und irgendwas schüttelt immer diese Schneekugel und es ist immer irgendwas los. Und es braucht Zeit, man stellt die hin, bis sich dieser Schnee und in dieser Staub oder was auch immer erstmal setzt. Und dann, okay, wie sieht die Landschaft eigentlich aus? Was ist denn hier los gerade?
Ich mag auch sehr dieses Bild vom See, wenn man sich so vorstellt, da ist so ein ganz klarer See, wo man bis zum Boden gucken kann. Und man geht da rein und bewegt sich. Und dann wirbelt man so den ganzen Sand auf mit jeder Bewegung und kann nicht mehr bis zum Grund gucken. Und erst wenn man wirklich stehen bleibt und ein paar Minuten wartet und sich der Sand wieder legt, kann man den Boden wieder sehen. Das ist ein ähnliches Bild. Aber ich glaube, das macht das wirklich gut greifbar. Das heißt, du wolltest nach einem turbulenten Jahr, in dem ganz viel passiert ist, einmal den Reset-Knopf drücken und einmal gucken, was ist da, wenn kein Input von außen kommt.
Ja, ich weiß nicht, ob so ein Reset-Knopf ist oder so. Ja. Das ist zumindest kein Bild oder eine Sprache, die ich habe. Denn was resettet man? Es geht ja irgendwie immer weiter. Es geht eher darum, Dinge zu integrieren, anstatt zu resetten und irgendeinen Neustart zu haben oder so.
Das macht Sinn, ja.
Ja.
Ich glaube, ich habe mich gerade selber gefragt, woher kommt das Wort Reset? Und ich glaube, das kommt ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung gerade, über die ich ja noch ein bisschen ausführlicher spreche. Und was ich gerade erfahre, ist, dass wenn ich so einmal richtig rausgehe aus dem Alltag, bei mir selber ankomme und sehe, wie ist das Leben, wenn nicht so viel von außen passiert, und dann wieder zurückkomme, dann ist das wie so ein Neustart. Ich kann nochmal neu entscheiden, wie möchte ich mit dem Alltag hier umgehen? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Also so einmal so auf Werkeinstellung zurück, und jetzt kann ich nochmal neu konfigurieren. Vielleicht macht das Bild das noch ein bisschen deutlicher.
Ja, von anderen Retreats kenne ich das auch, wo einfach so richtig große Sachen passiert sind und ich zurückkomme. Sage, okay, was will ich ändern? Will ich irgendwas ändern? Was will ich neu einbauen?
Ja.
Das war diesmal nicht so intensiv. Also um es vorwegzunehmen, es war ziemlich ordinär irgendwie. Es war nicht, okay, ich meditiere, komme in sehr alternative Bewusstseinszustände, habe ganz tiefe Einsichten über irgendwelche Dinge, an die ich 30 Jahre nicht gedacht habe, schließe Frieden oder habe Visionen. Es war sehr geerdet irgendwie. Ja. Also ich habe mir erlaubt zu lesen, ich habe viel gelesen. Ich habe gejournalt jeden Morgen, also zwei Dinge, die ich sonst in einem Retreat gar nicht mache, also auch in diesem Vipassana oder so, da darfst du nicht lesen und schreiben. Ich bin viel spazieren gegangen, also ich habe, das war so mehr zwischen Meditationsretreat und einfach einem Urlaub in den Bergen. Ja, ich habe schon kein Telefon benutzt, keine Social Media angemacht, kein Messenger etc. Also ich war dann schon weg. Die ersten 4 Tage hatte ich noch gesprochen dort mit den Leuten, die da auch leben, und da war noch ein Seminar, und dann bin ich in meine kleine Stille gegangen.
Ich habe vor ein paar Wochen einen Satz gehört, der mich sehr berührt hat, beziehungsweise sehr, also nicht nur im Positiven berührt hat. Und zwar der Satz: Wer meditiert, verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Und ich finde den Satz so spannend, weil der zeigt halt diese Perspektive von außen. Also von außen sieht man, da ist ein Nico, und der ist in dieser Welt. Und statt sich die Welt anzugucken, setzt er sich hin und macht die Augen zu. Wie würdest du jemanden erklären, der diese Art zu denken hat oder diese Perspektive, warum es genau das Gegenteil ist?
Ich würde erstmal sagen, das kann tatsächlich so sein. Also es gibt Spiritual Bypassing, also wie ich die Augen verschließen kann vor Dingen, die wirklich da sind, entweder in der äußeren Welt oder auch in meiner psychoemotionalen Struktur durch Trauma etc. Und nur irgendwelches Licht visualisiere oder irgendwelche Dinge mache, die mich gut fühlen lassen. Ja. So als würde ich Dinge schön spielen, ja, anstatt einfach meine innere Arbeit zu machen. Das kann also sehr wohl so sein, Spiritual Bypassing. Und grundsätzlich würde ich jedoch so antworten, dass ich so viel in der äußeren Welt bin, und wir alle sind doch 80%, 90%, 99% mit dieser äußeren Welt, mit der sozialen Welt, mit der physischen Welt verknüpft und verbunden und beschäftigt die ganze Zeit. Selbst wenn wir die Augen zumachen, dann denken wir doch, okay, was kann ich morgen machen? Wie kann ich das Projekt umsetzen? Was ist gestern passiert? Ja, wir beschäftigen uns so viel, wir sind so absorbiert mit dieser äußeren Welt, und gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir unsere Telefone und unsere ganzen Devices haben, wo in Ultra HD uns permanent irgendwelche Bilder vorgespielt werden, die so farbintensiv und so gestochen scharf und intensiv extrem sind, dass wir so in Bildern von dieser äußeren Welt die ganze Zeit sind, dass es uns schwer fällt, überhaupt nach innen zu spüren.
Ja.
Das heißt, ich glaube, idealerweise haben wir so 50% Aufmerksamkeit im Innen, 50% Aufmerksamkeit im Außen. Wenn es jemand ist, der ohnehin schon sehr viel sich mit sich selbst beschäftigt, und dann auch noch anfängt zu meditieren und dadurch das Außen vernachlässigt, weil es zu wenig wird, dann glaube ich, ist es gut, eine Balance wiederherzustellen. Also die Frage, was ist eine Balance?
Das ist schön, ja. Das heißt, man kann für sich selber immer wieder einchecken, bin ich viel im Außen, dann macht es Sinn, das ein bisschen auszubalancieren, zum Beispiel durch Meditation und auch nach innen zu schauen. Und wenn man nur noch meditiert und gar nicht mehr mitbekommen, was in der Welt passiert, könnte es vielleicht auch gut sein, mal so ein bisschen wieder nach außen zu gehen. Ist aber jetzt sehr viel Bewertung und Geschichte drin.
Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, nur zu meditieren.
Ich glaube, es gibt wenige Menschen auf dieser Welt, die zu viel nach innen gucken. Sehr, sehr schöne Perspektive.
Vielleicht auch noch hinzugefügt, ja, die Art und Weise und die Motivation, weshalb schaue ich noch innen? Ja. Schaue ich nach innen, um mich von der Welt abzugrenzen? Mhm. Oder schaue ich nach innen, um noch menschlicher mit der Welt zu interagieren? Mhm. Also wenn das die Bewegung ist, ich gehe tief nach innen, um dann noch präsenter zu sein, ja, um mit mehr liebevoller Güte meinen Mitmenschen zu begegnen oder um ethischere Projekte zu machen, weil ich mich noch tiefer und Zusammenhänge noch tiefer verstehe, dann ist das gut. Also auch in manchen Traditionen ist es so, irgendjemand geht 3 Jahre in den Wald oder eine Höhle, um zu meditieren und danach in die Welt zurück, um irgendetwas zu teilen. Und nicht, ich gehe 3 Jahre in die Höhle, damit ich in der Höhle bleibe. Mhm. Ja, also was ist die Motivation? Gibt es irgendeine soziale Komponente? Mhm. Und im Buddhismus zum Beispiel, es war ja ein buddhistisches Dharma-Zentrum, gibt es die Motivation von Bodhicitta. Bodhi ist Bodhicitta ist der erwachte Geist sozusagen. Und da ist immer die Motivation, möge ich lernen, möge ich wachsen, möge ich Einsicht erlangen, Compassion, Mitgefühl und Erwachen, um für andere Menschen da sein zu können, um wirklich dienen zu können. Ja, also die Idee, ich kann ultimativ für andere nur da sein, also wirklich kein Leid mehr erzeugen, wenn ich sehr, sehr klar, sehr bewusst bin. Also das ist die Grundmotivation, die in der Regel am Anfang von jeder Meditationseinheit steht. Also möge ich höheres Bewusstsein erlangen, damit ich für andere da sein kann. Mhm. Das ist also dieses nach innen gehen und dann nach außen zu gehen.
Ja. Das ist auch eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele gemacht haben, die ich für mich selber auch gemacht habe, dass in dem Moment, wo ich nach innen geschaut habe, besser verstanden habe, was sind meine Emotionen, was sind meine Bedürfnisse dahinter, was ist mein Wunsch als Mensch, mein tiefster Wunsch. Und dann spüre, das ist unter anderem Liebe, das ist geliebt werden und Liebe in die Welt zu bringen, dass man dadurch dann auch automatisch anderen anders begegnet. Und während ich das ausspreche, fällt mir ein, dass du in solchen Momenten dann immer erwähnst, dass nur die reine Meditation noch nicht automatisch dazu führt, dass man auch mehr Compassion, mehr Mitgefühl hat, sondern dass es dann auch wichtig ist, genau das in der Meditation zu schulen. Also zum Beispiel mit der Intention, in die Meditation zu gehen, mehr Mitgefühl zu entwickeln für andere. Mhm. Würdest du das so unterstreichen oder würdest du sagen, dass wenn ich einfach nur in Stille sitze und die Natur des Menschseins, des Lebens noch besser verstehe, dass daraus automatisch mehr Mitgefühl entsteht?
Wir können darüber sprechen, zum einen aus einer Perspektive von Wissenschaft und Studien, was gibt es dazu? Und zum anderen können wir uns angucken, was ist die zum Beispiel buddhistische Philosophie dazu? Mhm. Was sagt die?
Gerne
würde ich
beides,
ein bisschen differenzieren. Und soweit ich weiß, was die Wissenschaft angeht, ist es in der Tat so, dass nicht jede Meditationsform unbedingt zu mehr Hilfsbereitschaft beispielsweise führt.
Ja.
Also bestimmte Studien, Teilnehmende 8 Wochen Meditationskurs gemacht haben und dann gab es irgendwie so à la versteckte Kamera eine Szene, die Schauspieler waren, wer hilft?
Ja.
Ja. Und mit welcher Meditationsvariante helfen die Leute? Und es ist so, dass schon damit prosozialeres Verhalten stattfindet, eine bestimmte Meditationsform integriert werden müsste. Also irgendwas, wo es um Liebe, um Mitgefühl, um Metta geht. Oder wo irgendeine Form von Austausch stattfindet, also so achtsames Zuhören, tief in die Augen schauen etc. Also wo so Duadenarbeit stattfindet. Mhm. Und jetzt aus der buddhistischen Perspektive, und ich glaube, dafür bräuchten wir eine komplette eigene Podcast-Folge. Ja. Im Buddhismus gibt es hier so ganz grob 3 Abschnitte oder 3 Vehikel, 3 Fahrzeuge. Mhm. Ja, einmal so die ersten 1000 Jahre ungefähr oder das, was am Anfang an war im Buddhismus, wo es eher um das persönliche Erwachen geht. Mhm. Dann ungefähr 1000 Jahre nach dem historischen Buddha, also vor 1500 Jahren oder so, vielleicht noch ein bisschen früher, kam dieses zweite Vehikel, das große, das Mahayana. Da geht es mehr um dieses Mitgefühl. Ich meditiere und ich will erwachen, nicht für mein eigenes Erwachen, sondern für das Erwachen anderer Wesen. Ja. Mhm. Und dann gibt es diese dritte Variante, das ist Vajrayana, das ist tibetischer Buddhismus, wo es auch darum geht, für andere, aber wo die Methoden mehr tantrisch sind, ein bisschen mystischer, ein bisschen komplexer nochmal. Andere Methoden einfach. Und es gibt angeblich bestimmte Buddhas, die volles Erwachen erlangt haben durch bestimmte Techniken, aber die kein Interesse an Compassion haben und auch jetzt kein Interesse daran haben, weiter zu lehren. So Pratyeka-Buddhas heißen die, glaube ich. Die sind auch in irgendwelchen Buddha-Realms, die haben irgendwie sehr hohes Bewusstsein erlangt, aber haben nicht diese Motivation, anderen zu helfen. Und sind einfach in ihrem eigenen Bliss. Das heißt, es gibt diese Unterscheidung auch von, ich bin nur für mein eigenes Erwachen bis hin zu diesen Bodhisattvas, vor allem aus dem Mahayana, aus dieser zweiten Bewegung. Die Bodhisattvas, die also sich selbst fast aufopfern und sagen, das Erwachen anderer ist sogar wichtiger als mein eigenes. Und ich mache nur spirituelle Arbeit und innere Arbeit, damit ich für andere da sein kann.
Ja.
Also verschiedene Motivationen.
Sehr schön. Ich freue mich, dass du auch so viele Bücher in den letzten Wochen gelesen hast, hattest du mir schon erzählt, auch zu Buddhismus und da jetzt vielleicht auch die eine oder andere Sache noch mir erzählen kannst, die ich noch nicht kannte. Also noch nicht von dir gehört habe. Womit das gerade sehr resoniert ist, ich habe in meiner Meditationspraxis so einen Teil Loving Kindness, wo ich mir selbst, einer bestimmten Person und allen Menschen und Wesen auf diesem Planeten alles Liebe wünsche und alles Gute und may they be well. Und manchmal auch sehr konkrete Sachen wünsche. Also, dass ich wirklich an eine Person denke und der Person das und das wünsche. Und was ich jetzt in den letzten 3 Wochen gelernt habe und womit ich meine Praxis erweitert habe, ist zu sagen, noch den Satz hinzuzufügen, wenn es in ihrem Sinne ist, also im Sinne für ihr Leben und für das größere, ich habe es auf Englisch immer gesagt, darum fällt es mir gerade schwer, das direkt zu übersetzen, für das Gemeinwohl, für das größere Ganze sinnvoll ist. Und was mir daran sehr gefällt, ist diese Demut. Also wer bin ich, dass ich weiß, was ich dir wünsche oder was dir guttun würde. Ja. Also ich kann dir was wünschen, wenn es für dich, dein Leben und für das größere Ganze sinnvoll ist. Das passt, glaube ich, gut zu dem, was du gerade erzählt hast, ne? Diese weiteren Ebenen noch mit reinzunehmen.
Ich weiß nicht, was gut für jemand anderen ist.
Ja.
No way. Ich weiß nicht mal, was gut für mich ist.
Man darf sich was wünschen, aber das heißt nicht, dass genau das das Beste ist, was einem passieren kann.
Ja.
Ja. Das hat mich sehr berührt, mir auch nochmal so eine neue Perspektive gegeben. Und für mich ist das Thema Demut gerade groß. Ne? Also Demut im Sinne von zu erkennen, ich weiß schon viel, aber ich weiß viel weniger, als ich nicht weiß. Und wahrscheinlich noch viel weniger, weil ich das ja auch nicht weiß. Also das Erkennen der Begrenztheit des eigenen Wissens und Seins, aber nicht als was Negatives, ach wie doof, ich weiß so wenig und ich habe Angst vor dem, was ich nicht weiß, sondern in so einem Vertrauen, so einer Liebe, so einer Demut im Sinne von so einer Hingabe. Wow, da ist noch so viel.
Und so viel.
Warum soll ich mich anstrengen und alles kontrollieren wollen und alles verstehen wollen? Ja. Ich kann mich auch hingeben und darauf vertrauen, weil in mir weiß ich, dass da viel Liebe ist, dass viel Gutes ist.
Ja, ja, ich habe auch während des Retreats solche Demutsmomente gehabt. Unter anderem, weil ich mich noch tiefer mit Vajrayana beschäftigt habe, also mit tantrischem Buddhismus sozusagen, und realisiert habe, wie wenig ich weiß und was für ein krasser Meditationsanfänger ich bin. Also selbst 20...
Nach 25 Jahren, ne?
Ich ja. habe nicht mal 1%.
Ja.
Way less than 1%.
Ja.
Es ist einfach, es gibt so komplexe Visualisierungen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist, also selbst das zu lesen, da explodiert ja schon der Kopf.
Das also Visualisierung, dass man bei der Meditation sich bildlich was vorstellt.
Genau. Ja. Also es ist in der Regel so, dass die meisten Meditation im Vajrayana ist eine Kombination aus Mantra, also einer inneren Abfolge von heiligen heiligen Klängen oder Schwingungen, ja, mit Mudra und Visualisierung. Also Mudra ist eine bestimmte Körperhaltung oder eine bestimmte Handgeste in der Regel und dazu diese Visualisierung. Und gerade die Visualisierungen sind sehr, ja, sehr komplex, unbelievable. Also wie man zum Beispiel mental bestimmte Paläste, multidimensionale Mandalas sozusagen aufbaut und dann bestimmte Gottheiten da reinsetzt und die und jeder kleinste Stein und jede Farbe hat eine Bedeutung und man hält das und da sind teilweise nicht nur eine, sondern 100 verschiedene erwachte Wesen sozusagen drin und dazu wird weiter gechantet oder innerlich dieses Mantra rezitiert und unbelievable. Unbelievable. Und da habe ich auch realisiert, um einige von diesen Dingen tun zu können, so mit dem Bild von der Schneekugel oder ich steige in den See und es muss erstmal absinken, muss man wirklich viele, viele, viele Monate mit niemandem sprechen und gar keinen Input haben, damit der Geist so langsam wird, ja, dass diese Fähigkeit zunimmt, sich so zu konzentrieren.
Ja.
Also es dauert lange und im Buddhismus ist es auch so, zumindest im Vajrayana, damit man Lama genannt wird, also Lehrer oder Lama heißt eigentlich große Mutter. Also was sehr Feminines, so die großherzige Lama ist eigentlich so die große, ja, liebende, gütige Mutter oder das Feminine. Macht man ein 3-Jahres-Retreat, das ist ganz klassisch, also 3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage. Das heißt, alle, die irgendwie Lama so und so heißen, haben in der Regel so ein 3-Jahres-Retreat gemacht. Und das ist manchmal wirklich 3 Jahre komplett in einer Hütte sitzen oder man hat noch Begleitung oder teilt sich auch das Zimmer oder so. Und so lange braucht es auch, um diese Dinge zu tun. Das ist Studium von morgens bis abends und einfach diesen Geist zu kultivieren. Unglaublich spannend.
Wow. Ja. Ich muss gerade an mein Buch denken. Das ist ja vor 1 Jahr rausgekommen. Und in diesem Buch sind so meine Erfahrungen aus 10 Jahren. Und es geht vor allen Dingen um Achtsamkeit und Selbstführung. Also dieses Präsentsein in dieser physischen Welt. Und es gibt aber auch so Einsteiger-Kapitel für Meditation. Und am Ende des Buches sage ich dann, dass ich gespannt drauf bin, wie mein Weg weitergeht. Und vielleicht alles ganz anders ist, als ich dachte. Und wenn ich jetzt alleine überlege, was im letzten Jahr bei mir passiert ist, in Meditation, in Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann habe ich ein breites Grinsen im Gesicht, wenn ich daran denke, was ich vor 1 Jahr gedacht habe, was ich weiß. Und das gibt mir ein Gefühl dafür, wie viel da noch sein könnte, weil allein der Unterschied zwischen uns beiden, du praktizierst schon so lange, du hast schon so viele Retreats gemacht, auch über so einen langen Zeitraum. Und wenn du sagst, du hast 1%.
Nee, noch nicht mal.
Dann ist das, da merke ich auf jeden Fall sehr viel Neugier und Freude, da noch tiefer reinzugehen.
Ja, es war interessant. Ich hatte, als ich das so realisiert habe, hatte ich auch so einen Moment von Traurigkeit. Und ich weiß nicht, ob ich das so schon mal hatte, hatte ich einen Moment von Trauer, dass ich so wenig weiß. Das war nicht verbunden mit einer Wut oder mit irgendeinem, ich muss jetzt was nachholen oder so, sondern es war wirklich so was ganz Tiefes. Ich glaube, da sind mir auch 1-2 Tränen gekommen. So nach dem Motto, hätte ich doch schon noch früher angefangen. Würde ich doch noch mehr Zeit verbringen in Retreats oder in meinem Alltag.
Ja.
So die Realisation, wie wichtig ist mir das? Oh, sehr, 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 sehr wichtig. Und da kam so ein Moment von Trauer. Ja, das war spannend.
Wow. Ach
so, ja. Wow, wie wenig ich weiß. Wie wenig ich weiß, wie wenig ich verstanden habe. Ja. Und dann verbunden mit so einer Illusion, ich wüsste was. Ja, oder ein Teil von meiner Identität oder von meinem Ego, der sagt, ja, ich meditiere seit vielen Jahren. Ich meditiere eigentlich noch gar nicht. Es gibt so vorbereitende Übungen, Preliminaries, bevor man dann zum Beispiel eine Initiation kriegt. Und diese
magst du Initiation erklären?
Initiation ist eine Befähigung, Die kann sehr unterschiedlich aussehen und ich spreche heute und hier von tibetischem Buddhismus, von Vajrayana. Mhm. Ja. Das sind eigentlich geheime Initiationen, wo ich glaube ich auch gar nicht weiter reingehen möchte in diesem Podcast, wo man bestimmte Mantren kriegt, wo man bestimmte Visualisierungen bekommt, die sehr persönlich sein können, mit denen man häufig für den Rest des Lebens dann auch arbeitet. Also was man visualisiert und was man dann irgendwann wird. Ja, also man visualisiert Dinge und löst sich in diesen Dingen dann auf, wenn man versteht, dass jede Form nicht substanziell ist, keine Essenz hat. Das heißt, man baut sich erst irgendwas auf, wie ein Mandala mit einer bestimmten Gottheit, die dann irgendwann in einen reingeht und irgendwann wird man die und irgendwann löst man sich auf in die Leere. Wenn man von Anfang an verstanden hat, dass es keine Essenz gibt, ja, dass jede Form kommt und geht. Ja, und häufig ist es so, dass man bestimmte Übungen, viele Dinge auch erst machen darf, wenn man so eine Befähigung oder ein Empowerment erhalten hat. Also viele Übungen darf man nicht machen, ja, wenn man nicht ganz klar von einem autorisierten Lehrer oder Lehrerin diese Befähigung bekommen hat. Und ja, selbst in diesen vorbereitenden Übungen, bevor man überhaupt was machen darf, die brauchen dann so Nöndro, heißen die, wo man 6 Monate eigentlich am Stück von morgens bis abends 100.000 Mal dieses Mantra, 100.000 Niederwerfungen und so weiter, das in jeder Schule ein bisschen anders macht. Und wer nicht in der Höhle oder im Kloster ist für 6 Monate, um das von morgens bis abends hinzubekommen, macht das so über den Alltag, so jeden Tag zwei Stunden morgens, eine Stunde abends, eine Stunde, und dann braucht das eben so 3-4 Jahre oder so. Das sind dann nur Vorbereitungen. Da gibt es sogar Vorbereitungen vor den Vorbereitungen. Und ich habe realisiert, ich bin bei vielen Dingen nicht mal bei den Vorbereitungen von den Vorbereitungen von den Vorbereitungen. So, das ist einfach unglaublich.
Klingt nach einem Fulltime-Job. Ja. Aber dann kriege ich jetzt noch ein besseres Verständnis, was die ganzen Mönche und Geistigen in den Klostern machen.
Ja, die haben teilweise ein unglaubliches Wissen. Das ist unbelievable. Das kann man sich kaum vorstellen. Muss man aber auch gucken, eben, in welcher Tradition ist das, was machen die da etc.
Ich habe Lust, mit dir über Träume zu sprechen.
Ja.
Und zwar einmal, weil das gestern auf dem Geburtstag ein Thema war und wir gemerkt haben, als wir darüber gesprochen haben, dass es eine ganz große Neugier bei allen Menschen war. Und aber auch, weil ich auf die Folge von uns sehr häufig angesprochen wurde. Ich verlinke die Folge auch in den Shownotes. Ist auch eine der meistgeklickten Folgen, die wir bisher gemacht haben. Und ich habe einen Traum gehabt, habe ich dir gestern Abend schon angeteasert, aber noch nicht erzählt, der mich echt umgehauen hat. Und den ich gerne erzählen würde.
Bitte.
Aber auch als Brücke dafür, dass du erzählst, wie das in diesen 3,5 Wochen war. Weil du hast ja sehr viel gejournalt, deine Träume beobachtet und damit gearbeitet. Genau, ich war in Griechenland. Das ist noch nicht der Traum, sondern die Tada, Realität.
Fertig.
Mit meiner Frau in Griechenland. Und ich bin in einer Nacht aufgewacht, weil ich einen richtig krassen Traum hatte. Und zwar saßen wir in dem Traum in einem Taxi, also Taxifahrer vorne und wir beide auf der Rückbank. Und der Taxifahrer ist immer schneller und schneller und schneller gefahren. Und ich habe so ein Bild vor Augen auf so einer großen Wiese, also gar nicht auf der Straße. Und immer schneller und wir beide so, wow, was passiert hier? Ne? Was macht der da? Und dann gab es so eine große, flache Wand und der ist auf diese Wand zugefahren. Und ich habe gemerkt, so fuck, das passiert gerade wirklich, wir fahren auf diese Wand zu.
Ja.
Und hab mit ihm versucht zu reden und versucht die Tür aufzumachen und konnte nichts machen. Und dann sind wir gegen die Wand.
Ja.
Und dann, flapp, alles hell geworden, komplett weißes Licht, unglaubliches Glücksgefühl. Und dann kam so eine Stimme, so endet es. Und ich habe in dem Moment gedacht, oder geträumt, im Traum gedacht, ich bin tot. Und es ist wunderschön. Und ich gehe gerade in eine andere Welt über oder ins große Ganze. Und dann ist dieses helle Licht langsam dunkler geworden,
ja,
und ich bin aufgewacht. Und dann lag ich da und dachte so, fuck, das war nur ein Traum. Es war so schön. Und ich lag für ein paar Minuten da und habe mich einfach so in diesem Gefühl, ne, gesuhlt. Ich lag einfach da und habe es genossen. Und da habe ich mich gefragt, warum träume ich das? Und dann kam es mir, und zwar 2 Tage vorher sind wir auf der Insel gelandet. Und du musst dir vorstellen, Karpathos ist eine ganz kleine Insel mit recht wenig Tourismus. Und wir sind von Athen geflogen mit einer kleinen Propellermaschine. Mhm. Und so eine Propellermaschine, wo du wirklich jeden Windstoß merkst. Und es war richtig krasser Sturm. Das heißt, wir waren so 1,5 Stunden in diesem Flugzeug, wurden so hin und her geschüttelt die ganze Zeit. Und dann hat der Pilot versucht zu landen. Und alle waren still in diesem Flugzeug, weil wir wussten, das ist richtig krass. Und das war die längste Landung gefühlt. Und im letzten Moment hat er hochgezogen. Und zwar so, und dann, bei mir hat sich alles so umgedreht im Körper. Komplett steil hochgezogen. Und dann nochmal einen Landeanflug gemacht. Auf Griechisch gesprochen, nicht mal auf Englisch. Wir mussten unseren Nachbarn fragen, was der gerade gesagt hat. Und dann wieder Landeanflug. 1/2 Stunde, ein paar Mal gekreist und gelandet im krassen Sturm. Und wir saßen da die ganze Zeit nur und waren einfach nur ruhig. Ne? Und ich hatte die ganze Zeit überhaupt keine Angst, sondern die ganze Zeit dieses Gefühl von, so endet es nicht. So endet es nicht. Und habe einfach da gesessen und beobachtet, was passiert bei mir, was passiert bei den anderen Menschen. Und das Spannende ist, man denkt, dass so Panik entsteht. Das Gegenteil, die Menschen waren so ruhig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Alle saßen da nur ganz ruhig. Und dann, als er gelandet ist und es gepasst hat, haben alle applaudiert, so pff, wie neu geboren. Und jetzt so die Verlinkung, also dieses Gefühl von, ich sitze hinten, also ich sitze nicht am Fahrersitz. Ich kann mich nur, ich kann nur vertrauen und habe keine Kontrolle. Und dann passiert was Krasses und erst diese Stimme, die im Kopf so, das ist nicht, wie es endet. Und dann im Traum die gleiche Stimme, die dann gesagt hat, this is how it ends. Oh, das hat mich so umgehauen, dieser Traum.
Wow.
Ja, also Nahtoderfahrung im Traum.
Ja.
kann man ja zusammenfassen.
Abgefahren.
Ja.
Abgefahren. Danke für diesen Traum. Und ich hoffe, du hältst ihn lebendig lange und erinnerst dich immer wieder daran,
ja,
auch wie sich das wirklich angefühlt hat. Ja. Was war mit in dem Moment mit deiner Idee von ich? Wie groß oder klein war dein Bewusstsein? Oder was für eine Qualität war das?
Ja.
Kenne ich die irgendwo her? Taucht die irgendwo wieder auf? Freut mich sehr.
Es war ein guter Start in 3 Wochen, wo es vor allen Dingen um Surrendering geht, um Hingabe. Aber das erzähle ich ja in der nächsten Folge.
Podcast-Folge.
Ja. Magst du mal übernehmen und erzählen?
Ich habe unter anderem 2 Bücher gelesen zu Träumen und 2 Bücher zum Tod. Also Vajrayana Buddhismus ist sehr spezifisch, was den Sterbensprozess und auch den Neuformfindungsprozess betrifft. Da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen.
Mhm.
Dass es so 6 Bados, Übergangsphasen gibt.
Ja.
Ja. Also das Wachsein, was wir jetzt gerade haben, ist nur ein Übergang. Ja. Dann das Träumen nachts.
Ja.
Ja. Dann das tiefe Meditieren. Dann der Moment des Sterbens, wo auch dieses Licht kommt.
Mhm.
Ja. Und dann ist es eine Phase, die sehr ähnlich des Träumens ist und dann so eine neue Formfindung sozusagen. Und es gibt dieses Buch, was häufig übersetzt wird als das tibetische Totenbuch oder so, was in Wirklichkeit heißt Bardo Todrol. Also das ist Befreiung durch Zuhören.
Mhm.
Das heißt, das ist ein Buch, das sind kürzere Texte, die werden der bereits verstorbenen Person vorgelesen über die nächsten Tage. Diese, was wir tote Personen nennen, hört aber noch.
Mhm.
Ja, und erinnert sich da ran, ah, okay, es ist nicht wirklich, alle Ängste, die ich erlebe, alle Bilder, die ich erlebe, haben keine Substanz. Mhm. Sodass man aus so Mustern rauskommt. Also ein bisschen so, als würde man träumen nachts und es kommt eine Stimme von außen, die sagt, hey, alles ist gut, don't worry. Selbst wenn du gegen eine Wand fährst, es ist also es erinnert dich an,
ja, ja.
An das ist alles gut, keine ja. Sorge. Das, was du gerade erlebst und ja. siehst in deinen Träumen oder so, ist nicht wahr.
Ja.
Ja, sehr, sehr differenziert einfach, was dort beschrieben wird. Mhm. Und dieser Moment des Lichts, ja, den der auch Menschen beschreiben, die so Nahtoderfahrungen hatten oder so, der kann sehr, sehr, sehr kurz sein. Mhm. Wirklich nur wie so ein Flash of Light.
Ja.
Oder er kann sogar einige Tage lang sein.
Mhm.
In der Regel ungefähr so lang, wie es dauert, eine Mahlzeit zu nehmen. Also mhm. vielleicht 20 Minuten oder so.
Mhm.
Wenn man in diesem Leben sehr hasserfüllt ist, sich überhaupt nicht mit sich selbst beschäftigt hat, nie achtsam seinen Geist beobachtet hat, mhm. dann ist es so kurz, dass man eigentlich das überhaupt nicht erlebt.
Mhm.
Ja, und wenn man meditiert, dann wird das länger. Also mhm. bis eben zu einer 20 Minuten oder so. Und für richtig, richtig große Yogis, die genau diese Meditationsform von diesem klaren Licht trainiert haben, mhm. kann es wirklich einige Tage lang sein. Ja, und es wird dann auch beschrieben, dass wenn wir dieses Licht erleben im täglichen Träumen oder meditieren, das ist sozusagen das ist das kleine Licht.
Mhm.
Ja, und wenn man stirbt, dann ist das große Licht. Und dann können die beiden verschmelzen. Ja, also sehr, ist glaube ich, eine sehr precious, eine sehr wertvolle Erfahrung, dieses Licht sozusagen mhm. mal gesehen zu haben. Ah, spannend.
Gespürt vor allem.
Gespürt. Ja.
Ja.
Ja, krass.
Und du hast mir erzählt, dass du sehr viel deine Träume beobachtet hast in den 3 Wochen, was ja dein liebstes Hobby ist, wie jeder Podcast-Hörer und jede Podcast-Hörerin weiß. Gab es da was du, neue Erkenntnisse für dich oder was Erzählenswertes?
Ja, also ich bin mit verschiedenen Intentionen oder Wünschen in dieses Retreat gegangen und eins war meine Traumpraxis.
Mhm.
Klarträumen weiter zu kultivieren und auch Traum-Yoga nach vorne zu bringen. Und das hat insgesamt nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ich glaube, ich habe mir zu viel Druck gemacht. Ich bin immer ins Bett gegangen und dachte, okay, ich habe mich so gefreut jede Nacht auf die ganzen Träume. Und dann bin ich aufgewacht. Ich bin sehr viel aufgewacht, sehr viel wachgelegen und habe dann versucht, mir die Träume immer zu merken.
Mhm.
Okay, ein Traum, den muss ich mir merken. 2 Stunden später aufgewacht, noch der 2. Traum. Okay, der 1. Traum, der 2. Traum, der 3. Traum. Und dann hat mich das vom Einschlafen häufig abgehalten. Oder ich habe versucht, in die Träume wieder reinzugehen und habe mir da so einen Druck aufgebaut. Mhm. Und ich habe vor allem in der ersten Woche habe ich ein paar wichtige Träume gehabt und dann eher nicht mehr. 2 Träume würde ich auch teilen, die recht simpel sind. Die eine schließt etwas an dieses Licht. Das war auch, ich lag nachts im Bett, bin aufgewacht von irgendwas, gerade wieder am Einschlafen gewesen.
Mhm.
Und dann, es war stockeduster in meinem Zimmer. Und dann sehe ich diesen Flash of Light.
Mhm.
Klick, als hätte einmal jemand eine ganz, 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 ganz helle Taschenlampe kurz angemacht.
Mhm.
Sehr weiß. Es war 1/20 Sekunde. Ganz, ganz, ganz kurz. Und dazu ein Glockenschlag. Kling.
Mhm.
Und es war beides. Genau das zusammen, kling, und es war beides, und ich bin natürlich wieder hellwach gewesen danach. Es war beides auf der einen Seite super, super, super subtil, also dass ich es kaum wahrnehmen konnte.
Mhm.
Also dass ein Geist sehr, sehr still sein muss dafür. Und in dem Moment war mein Geist wahrscheinlich sehr still, weil ich so nachts war und in dem Moment keine großen Bewegungen hatte. Mentalen, emotionalen. Und gleichzeitig war es beides sehr klar und sehr deutlich. Also das war sehr spannend.
Hm.
Das war gleich am dritten Tag oder 4. Tag. Und dann habe ich danach auch noch mehr gelesen über dieses weiße Licht und wie lange das ist und dass manche das gar nicht verpassen. Und angeblich ist dieses weiße Licht, dieser Moment, die beste Möglichkeit innerhalb dieser 6 Bardos, dieser Übergangsräume, für Erwachen. Mhm. Ja. Das Problem ist, dass wir häufig dieses Licht als etwas anderes sehen, als das Göttliche oder irgendwas, wo wir Angst vor haben, was so rein ist oder so mächtig oder was weiß ich, dass wir glauben, das muss was anderes sein. Und der Trick ist, zu erkennen, das bin ich, das ist mein eigenes Bewusstsein. Es ist einfach das meine Natur. Oder nicht meine, ich löse mich ja auf. Ja, das ist sozusagen der beste Moment. Und der zweitbeste Moment ist dann in dem nächsten Bardo und dann wird es immer schwieriger, aufzuwachen. Weil die Formen dann immer konkreter werden und umso konkreter die Formen sind, umso mehr sind wir identifiziert. Also jetzt gerade ist alles hier sehr konkret.
Ja.
Deshalb sind wir sehr krass identifiziert und glauben zu 100%, dass das real ist.
Ja.
Ja, und im Traum, wenn wir nachts träumen, sind wir in der Regel auch komplett identifiziert und glauben, das ist real. Mhm. Aber es ist etwas einfacher im Traum aufzuwachen, als in dieser Welt aufzuwachen. Weil die Traumwelt schon etwas weniger konkret ist. Ja, da wandeln sich Dinge schon ein bisschen schneller.
Ja. Ja.
Also das war der eine Traum.
Jetzt sind wir auf der Funky-Ebene, das, was viele sehr spannend finden und wo es aber natürlich auch viel Widerstand gibt. Ich kenne das bei mir
innerhalb
selber,
von mir auch.
Dass das hier jetzt gerade vielleicht ein Traum ist. Und es gibt einen Gedanken, den du mal ausgesprochen hast oder eine Idee, die du mal ausgesprochen hast, die bei mir sich sehr verankert hat. Du hast sie gestern auch angesprochen. Und zwar, wenn wir träumen, begegnen wir ja ganz vielen Charakteren, ganz vielen Menschen. Und wir sehen Welten. Und wir können uns ja sogar mit den Leuten unterhalten. Wir erleben mit ihnen gemeinsam was. Und wir können uns jetzt im Wachzustand bewusst machen, alles, was in diesem Traum passiert, wenn wir jetzt mal Astralträume etc. rausnehmen, alles, was in diesem Traum passiert, ist ja eigentlich eine Repräsentation von dem, von mir selber, von dem, was ich erlebe. Also wenn ich eine Person in meinem Traum treffe, dann bin ich ja auch diese Person.
Mhm.
Weil das ja von mir erstellt wurde, projiziert wurde.
Mhm.
Und diese Idee zu übertragen auf diese physische Welt, dass vielleicht alles, was ich erlebe, auch nur die Vorstellung von einem größeren Bewusstsein ist.
Dass diese Welt träumt.
Genau, und weil man ja auch Traum im Traum im Traum erleben kann.
Was ich auch hatte vor 2 Tagen hatte ich einen Traum im Traum im Traum. Ja. Einen von den dreifachen.
Und dann ist es wirklich spannend, so, okay. Es fühlt sich real an.
Hm.
Aber was heißt das schon?
Sehr schöner Satz. Es fühlt sich real an, aber was heißt das schon?
Genau.
Ja.
Und ich hatte einen witzigen Moment mit meinem Yoga-Lehrer, den ich ja in Griechenland kennengelernt habe und mit dem ich gearbeitet habe. Und zwar saßen wir beim Abendessen zusammen und ich habe Suppe gegessen, die war super heiß und ich habe mir die Lippen verbrannt.
Ja.
Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, feels fucking real. Und dann hat er gelacht und meinte, yes, it does. Das war ein sehr schöner Moment.
Ja, ja. Ich kann noch einen zweiten Traum teilen, der weniger metaphysisch, esoterisch ist. Auch innerhalb der ersten Woche. Also ich hatte die ersten 4 Tage noch Kontakt mit anderen, die dort gelebt haben. Und ich war auch der Einzige in diesem Zentrum, der in Stille war.
Mhm.
Ja, das heißt, ich habe wirklich so mein Ding gemacht, kein Augenkontakt dann etc. Während andere im Speisesaal wie in der Jugendherberge rumgekreischt haben, saß ich so an der Seite.
Und es überall Süßigkeiten gab.
Ja. Also ich diese ersten 4 Tage noch im Austausch gewesen und dann bin ich in meine Stille gegangen und mein Commitment war, okay, 3 Wochen keinen Augenkontakt zu haben, 3 Wochen nicht sprechen. Und dann hatte ich irgendwie 3-4 Tage, nachdem ich in Stille gegangen bin, hatte ich einen ganz interessanten Traum. Ich sollte irgendwie jemanden am Flughafen einsammeln für eine Filmgala oder weiß ich nicht. Ich kannte die Person nicht, wusste nicht, wie die aussieht. Die wusste auch nicht, wie ich aussehe. Und dann war ich in einer riesen Flugzeug, Wartehalle, Bahnhofshalle mit Hunderten von Menschen, habe mich umgeguckt, wer könnte das sein? Und habe von Weitem gesehen, die Person ist es.
Mhm.
Weil die hatte eine komplett andere Präsenz. Die war richtig wach und hat sich selbst umgeschaut nach mir. Ja, bin ich so vor sie hin Und zwar sofort so, hallo. Und dann habe ich die Person umarmt. Und dann hat sie mir gesagt, nee, ich will dich sehen, ich will in die Augen gucken, will so mit dir connecten. Und dann habe ich dieser Person in die Augen geguckt und habe gemerkt, das ist so intensiv. Und habe mich dann daran erinnert, ey, ich habe gerade ein Commitment, 3 Wochen lang niemandem in die Augen zu gucken. Und habe mich abgewendet. Ja. Die fand das nicht lustig. So, die wollte sich so energetisch oder so richtig tief verbinden.
Ja.
Und ich bin dann aufgewacht und mein ganzer Körper hat 10 Sekunden lang gezittert oder nicht gezittert, so Energieschübe gehabt.
Ja.
Weil ich realisiert habe, wie intensiv eigentlich Begegnung ist und Augenkontakt ist.
Ja.
Und wir haben natürlich im Alltag permanent Augenkontakt mit allen möglichen. Meistens ist das so ganz pragmatisches, sich kurz angucken und wir wissen selber, wenn wir wirklich Eye-Gazing machen, also jemandem bewusst tief in die Augen schauen, wie intensiv das nach einigen Sekunden oder wenn ich das ein paar Minuten lang mache, sein kann. Und das habe ich in diesem Traum erlebt und zwar nochmal so enorm intensiviert.
Aber das heißt, du hast dich im Traum, hast du dich daran erinnert, dass du
keinen Augenkontakt haben
möchtest. Genau,
dass ich jetzt 3 Wochen und dann auch im Traum nicht.
Ja.
Und ich bin dann aufgewacht und war auch ein bisschen stolz,
das
dass ich
Commitment.
Ja, das war also ein sehr spannender Traum, einfach zu erleben, diese Intensität von Augenkontakt und das eine Form von Austausch stattfindet, wenn ich mich mit einem anderen bewussten Wesen austausche. Mhm. Oder auch wenn ich sage, hey, alles ist sowieso meine eigene Projektion. Wer war dieser Traumcharakter, diese Traumfigur und die 100 anderen nicht? Es war also jemand, die so einen energetischen Austausch haben wollte. Und habe mich eben gut gefühlt danach. Dachte so, hey, cool, proud of myself. Und dann hatte ich 2 Tage später einen Traum, an den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gedacht und an den hatte ich ganz vergessen. Ich glaube, ich habe viel mehr Träume als ich, an die ich mich erinnern kann.
Bin mir sicher, ja.
War eine Katze und da war die Katze eher so ein bisschen, will die Katze gekrault werden oder nicht? Und irgendwann hatte ich die auf einmal so auf der Brust liegen, habe mich auf den Rücken gelegt, habe die gekrault, die hat angefangen zu schnurren. Das hat sich so gut angefühlt, so ähnlich wie deine verbrannte Lippe nur andersrum. Das feels very real.
Ja.
Ja. Und dann habe ich mich da auch wieder erinnert, ey, Moment, ich bin ja gerade auf dem Retreat und will ja eigentlich gerade keinen Körperkontakt oder irgendwie so einen Austausch haben mit einem anderen Lebewesen. Und habe die Katze dann weggenommen.
Ja.
Und dann bin ich auch aufgewacht und das hat sich nicht gut angefühlt.
Ja.
Dachte ich so, das hat sich nicht gut angefühlt. Also es ist nicht per se, ich öffne mich oder verschließe mich, sondern mit welchen Anteilen von mir. Mhm. Es hat sich ein bisschen im Nachhinein so angefühlt, diese Person, dieses Wesen aus diesem ersten Traum war irgendwie nicht ich. Das war irgendwie so wie so ein irgendwas, was meine Energie rauben will, indem wir Augenkontakt haben. Ja. Habe ich gesagt, nee, da will ich gerade keine Energie geben. Und bei dieser Katze war es eher so, da haben beide Energie, die Katze und ich, bekommen.
Mhm.
Ja, und trotzdem habe ich Nein gesagt. Das war also sehr, sehr spannende kleine Träume, Beobachtungen, was das alles bedeutet. Ich habe keine Ahnung.
Ja. Ich finde es so interessant, wie so dein Commitment für diese 3 Wochen dann auch eine Rolle in den Träumen spielt. Und wie dein Bewusstsein, deine Awareness dafür, wie verhalte ich mich, auch in den Träumen weitergeht. Das finde ich total interessant. Ja.
Ja, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Ich versuche, mich in Träumen genauso ethisch zu verhalten wie im Wachsein.
Ja.
Und ich glaube, zumindest für mich im Traum, wenn ich irgendwas mache, was nicht ganz korrekt ist, dann weiß ich das auch im Traum schon.
Ja,
weil ich irgendwie eine Tür zuschließe oder in einen Raum gehe oder damit mich niemand sieht, irgendwas mache oder so. Ich weiß schon genau, also was ist so ein Gewissen oder was ist richtig und falsch im Traum genauso wie in diesem Leben.
Mhm.
Nur das Bewusstsein und diese Selbstkontrolle oder so ist im Traum einfach viel geringer.
Ja. Kommt so langsam zum Ende.
Ja.
Mich würde noch zum Abschluss interessieren, gibt es etwas, was jetzt anders ist als vorher, beziehungsweise etwas, was du dir vorgenommen hast. Also wenn es noch was gibt, was du teilen möchtest, gerne. Aber so als Abschlussfrage, so dein Alltag jetzt, wenn ich auch an diesen Reset denke, ne? Du gehst raus und du kommst wieder. Was ist jetzt anders oder was möchtest du gerne, dass anders ist?
Bei allen Retreats ist es immer ein Motivationsschub.
Ja.
Die eigene Meditationspraxis kontinuierlich weiter zu betreiben, voranzubringen.
Mhm.
Also es ist so, als würde man auf einem Seminar sein, ist total motiviert, wiederzukommen.
Mhm.
Und es gibt einige Anpassungen in meiner täglichen Praxis.
Mhm.
Also ich habe ein komplexeres Sadhana, also eine tägliche Meditationspraxis. Ein komplexeres Sadhana, was sich zusammensetzt aus Visualisierung, aus Mantra und aus Mudra, ja, gelernt. Und das führe ich weiter fort in meiner Morgenpraxis. Und auch in meiner Abendspraxis hat sich auch etwas angepasst.
Mhm.
Also es ist so dynamisch, wenn ich sage, seit 20 Jahren meditiere ich, es gibt immer so leichte Veränderungen. Manchmal verändert sich 1-2 Jahre kaum was und dann verändern sich 10% oder mal 20%, dann mache ich das Neue irgendwie 1-2-3 Jahre. Ja? Und diesmal gibt es einige Veränderungen in meiner Praxis.
Mhm.
So, wenn ich das so sagen kann, aber so 30-40% Veränderung, die sich schon vor so 4-5 Monaten angebahnt hatten und die ich jetzt aber gefestigt habe, weil es auch mehr Verständnis und eben Lernen von einem längeren Mantra etc. erforderte.
Ja.
Das heißt, das ist anders. Weitermachen und die Motivation, wann kann ich länger in die Stille gehen?
Ja, länger als 3 Wochen.
Ja, also ich hab schon Ideen. Hab diverse Ideen, die ich hier nicht aussprechen möchte. einfach weil ich glaube, das kann dann eine Kraft verlieren.
Mhm.
Nicht, weil es irgendwas ganz Abgefahrenes ist oder irgendwas Unrealistisches oder so.
Ja,
es ist ganz, ganz kleine Schritte.
Ich glaube, also, diese Folge war so funky, dass man sich auch nicht vieles vorstellen kann, was noch funkiger ist. Ja. Ich finde es total klasse, dass du das gemacht hast mit den 3 Wochen. Vor allen Dingen auch, weil ich gemerkt habe im letzten halben Jahr, wie sehr du dir das wünschst. Und ich finde es so schön, dass du das mit mir und mit den HörerInnen teilst. Auch die Erfahrung, die du gemacht hast. Und ich freue mich total drauf, in der nächsten Folge ein bisschen was über meine Reise zu erzählen.
Ja, da bin ich so neugierig.
Und das war auch eine innere und äußere Reise. Und ich habe mich gestern mal hingesetzt, habe ein paar Notizen gemacht und habe gedacht, damit kriegen wir locker eine Sendung, eine Folge gefüllt. Also da war ganz viele Erkenntnisse, ganz viel Erfahrung, ganz viele Geschichten. Und ich bin auch noch dabei, das zu verarbeiten. Das heißt, es ist jetzt auch nicht fertig verarbeitet,
ist noch nicht
auf den Tisch gelegt, sondern ich verarbeite das in der Folge.
Tatsächlich, ja, sehr gut.
Ja, da freue ich mich drauf.
Cool. Würde ich sagen. Bis bald, ne?
Sehen wir uns in der nächsten Folge.
Ja.